Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Antenne Baldrian mit dem Dominik.
Und dem Claudio.
Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das so ein bisschen weiter weg ist von uns als sonst. Und zwar geht es um Ostafrika. Genauer gesagt, um einen Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien, wo es ja Neuigkeiten gab in den letzten Wochen. Die beiden Länder sind ja seit Jahren verfeindet und haben jetzt einen Friedensvertrag abgeschlossen. Und zwar ist der neue äthiopische Präsident Abiy Ahmed auf Asmara gereist, das ist die Hauptstadt von Eritrea, und hat dort den eritreischen Diktator Abiwerki getroffen. Und das war ein ziemlich historischer Moment gewesen. Eben, wie gesagt, wo die beiden Länder sich offiziell seit, glaube 1998 im Kriegszustand befinden. Und der Krieg ist jetzt beendet worden, offiziell.
Ja, der Abiy Ahmed, der ist ja jetzt seit rund 4 Monaten im Amt. Und lässt da, glaube ich, so kein Stein auf dem anderen. Es ist, ich glaube, mir ist recht überrumpelt irgendwie. In Äthiopien, Eritrea und glaube so ein bisschen auf der ganzen Welt, was der eigentlich so abzieht. Weil anscheinend es hat auch schon Berichte gegeben, als er gewählt worden ist. Es hat ja seinen Vorgänger hat müssen abtreten nach diversen Unruhen in Äthiopien, obwohl das eigentlich nicht ein riesig neues Phänomen ist anscheinend in Äthiopien. Das gibt es dort anscheinend regelmässig, aber es hat einfach ein Ausmaß angenommen, als er abtreten ist. Und dann einmal eben der Abiy Ahmed als so neuer Heilsbringer gewählt worden ist. Vielleicht noch zum Vorwegnehmen als Mitglied vom bevölkerungsstärksten Volk oder von der bevölkerungsstärksten Ethnie in Äthiopien, was da so gewisse so Hoffnungsschimmer gegeben hat. Aber ist auch sehr so mit Zurückhaltung eigentlich kommentiert worden, was, der, also was jetzt das genau für einen ist. Ja, aber der tut anscheinend sehr viel in Äthiopien. Es geht ja, also die Unruhe bei seinem Vorgänger sind so um Landnahmen gegangen, wo eben viel von diesen Oromos betroffen hat. Also eigentlich das Volk, von dem er eigentlich auch Teil davon ist, weil das, die Hauptstadt Addis Abeba irgendwie muss wachsen und dort dann einfach dann sehr viele Leute also vertrieben worden wären. Anhand von, eben, dass man denen halt das Land weggenommen hat.
Ja, das ist ja etwas, was man immer wieder hört oder davon liest, wenn es um politische Konflikte geht in Afrika, dass halt dort die Stammeszugehörigkeit eine wichtige Rolle spielt, wie eigentlich fast allen Ländern. Der Grund ist halt, dass viele von diesen Ländern künstliche Kolonialprodukte sind, sozusagen. Also aus der Kolonialzeit stammen die Grenzen. Mhm. Und dort halt immer verschiedene Stämme innerhalb von einem Nationalstaat sind und der Machtausgleich, das ist immer so eine Herausforderung in Afrika.
Wir reden ja auch in Äthiopien von einem Vielvölkerstaat. Da gibt es rund 120 Ethnien anscheinend in dem und etwa 80 Sprachen, die geredet werden.
Kompliziert. Ja, jetzt eben, der Konflikt mit Eritrea, der ist 1998 heiß geworden. Es ist dort um Grenzstreitigkeiten gegangen. Der Krieg hat etwa 2 Jahre gedauert, es hat etwa 80'000 Tote gegeben. Und wir hatten quasi einen Frieden geschlossen, das ist der sogenannte Frieden von Algier. In diesem Frieden war auch ein Schiedsgerichtsurteil drin, wo es um einen Grenzort gegangen ist. Badme heisst der, das ist ein Nest mit 1'500 Einwohnern. Und das ist von dem Schiedsgericht Eritrea zugesprochen worden. Aber Äthiopien hat das nicht akzeptiert und hat das bis jetzt besetzt gehabt, den Ort. Und also das ist jetzt revidiert worden von dem neuen äthiopischen Premierminister. Und das ist auch etwas, was sehr umstritten ist, glaube ich, innerhalb von Äthiopien. Also der Ort aufgeht, was uns so vom Schiff aus ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, wenn man Bilder sieht von dem Ort. Und wenn man denkt, es hat irgendwie 1500 Einwohner, aber das ist wahrscheinlich mehr so eine symbolische Frage.
Also halt emotional.
Genau. Und eben seit Äthiopien hat den Frieden sozusagen nicht akzeptiert, hat den nicht wollen umsetzen. Und eben seitdem sind die beiden Länder eigentlich im Kriegszustand gewesen. Ist es nicht so, dass die beiden Länder erst irgendwie miteinander zugehören, sondern die haben eine Geschichte, die sehr eng miteinander verbunden ist eigentlich. Also Eritrea war eigentlich eine italienische Kolonie, die 1890 gegründet worden ist. Es war so, so halt so die Hochzeit von der vom Imperialismus, also von der Kolonialisierung von vor allem Afrika, aber auch Asien. Das Gebiet war immer so ein bisschen umstritten gewesen. Die Ägypter sind mal dort gewesen, da sind die Ägypter von den Engländern eingenommen worden und italienische Wirtschaftsmenschen haben dort am Roten Meer angefangen, Gebiete kaufen. Auf dem Gebiet vom heutigen Eritrea, zuerst im Süden unten, und haben das immer weiter ausgedehnt. Die Italiener haben sich dort so ein bisschen hintergangen gefühlt von den anderen Kolonialmächten zu dieser Zeit, weil sie dort bei den, glaube ich, Berliner Verträgen hat das geheissen. Es hat in Berlin mal so eine Kolonialistenkonferenz gegeben, wo der Herr von Bismarck entscheidend dabei war, wo so ein bisschen die Welt untereinander aufgeteilt worden ist. Und die Italiener haben sich dort so ein bisschen hintergangen gefühlt und haben auf eigene Faust dort auch von Land zusammenkaufen. Sie haben auch Italienisch Ostafrika gegründet, 1936. Das war schon unter Mussolini gewesen. Und vorher hat es immer wieder einen Angriff gegeben auf das benachbarte Kaiserreich Abessinien. Das ist das heutige Äthiopien. Jetzt sind wir schon 1936. Wie wir alle wissen, ist nach der Zweiten Weltkrieg gekommen. Italien war dort Teil von der Achsenmächte, also auf der Seite von Hitler. Das faschistische Italien unter Mussolini. Und 1941 ist die Zugehörigkeit zu Italien von dem italienischen Eritrea, italienischen Ostafrika, durch alliierte Streitkräfte beendet worden. Und das Gebiet ist unter britische Militärverwaltung gestellt worden. Und 1947, nachdem Italien Eritrea formell aufgegeben hat, ist es britisches Mandatsgebiet geworden. Nach dem Krieg hat es Entscheid gegeben von den Vereinten Nationen, was mit dem Eritrea passiert. Und man hat sich dazu entschieden, dass sozusagen, heute würde man sagen, eine autonome Provinz innerhalb von dem Kaiserreich Abessinien soll werden. In Abessinien hat ja der berühmte Haile Selassie, der Gott von Rastafaris, geherrscht. Und der ist offenbar nicht so nett mit den Eritreern umgegangen. Das eritreische Parlament hat sich 1961 selber aufgelöst und Eritrea ist aber daraufhin von Äthiopien quasi annektiert worden. Also ganz einverleibt, es war nicht mehr mit Autonomie. Und dann hat sich dort eine Unabhängigkeitsbewegung gebildet, wo auch militärisch gegen Äthiopien vorgegangen ist. Das Ganze hat nach 30 Jahren gipfelt. 1991 ist der Herr Selassie mittlerweile auch schon lange nicht mehr im Amt gewesen. Ist es eigentlich noch spannend, dass sich quasi so die... also vielleicht muss man zuerst auch noch etwas zu der Geschichte von Äthiopien sagen zwischendrin. Oder? Aber das war ein Kaiserreich, eigentlich unabhängig vom Kolonialismus, ziemlich unberührt geblieben, lange Zeit. Und es ist eben, dort hat der Haile Selassie geherrscht. Und der ist ja der gestürzt worden, oder?
Genau, durch das sogenannte Derg-Regime. Mhm. Eigentlich ist es einfach so eine marxistisch-leninistische Militärjunta gewesen. Also Derg ist anscheinend einfach also eine Abkürzung für Übergangsregierung, also militärische Übergangsregierung. Also ja, das hat dann angedauert bis 1991.
Ja, also der Kopf der Regierung war ja der Mengistu, den könnte man vielleicht noch, der lebt auch heute noch irgendwo im Exil.
Den gibt es noch.
Ja, den gibt es noch.
Spannend. Ja, eben die haben eigentlich den Haile Selassie abgesetzt und dort eigentlich ein recht scharfes Militärregime eingesetzt. Eben marxistisch-leninistisch geprägt. Das kommt ja nicht von irgendwo. Wir sind ja da auch noch mit dem Kalten Krieg.
Wir sind auch von der Sowjetunion unterstützt worden, oder?
Ja. Logischerweise. Ja, es war ja Zeit gewesen, dort hat man sich noch, müssen entscheiden. Also, die Entscheidung war einigermaßen einfach gewesen. Es hat ja nur Ost oder West gegeben. Ja, die Unabhängigkeitsbewegung, wie du gesagt hast, von Eritrea, die ist eigentlich, das ist so ein ongoing Thema dort, wo also Äthiopien auch zugesetzt hat. Was auch noch wichtig ist, ist auch das Jahr 1984-85. Dort hat es ja eine ganz berühmte Hungersnot gegeben. Eine sehr prekäre Hungersnot in Äthiopien, wo auch noch eigentlich bis heute eigentlich auch so ein bisschen das Bild von Äthiopien ja prägt im Westen. Das ist so ein bisschen das Vorzeige-Hungersland geworden durch die mediale Aufmerksamkeit. Anscheinend ist dort mal von der BBC eine Dokumentation dann ausgestrahlt worden, wo das irgendwie nachhaltig geprägt hat. Können wir ja auch heutzutage noch so als Äthiopierwitz, das kommt auch noch eigentlich ein bisschen aus dieser Zeit, wo man das Gefühl hat, dort
Gibt es nichts zu essen,
genau. Die Hungersnot ist ausgelöst worden durch eine recht starke Dürre. Was aber auch noch dazu kam, ist eben, dass das DERG-Regime, also das Militärregime, nicht sehr gut gewirtschaftet hat und halt auch ihre Volkswirtschaft stark eigentlich auf die Bekämpfung von dem eritreischen Unabhängigkeitskrieg ausgerichtet hat. Also mehr Waffen kaufen dafür. Halt weniger aufs Volk geschaut. Dann sind wir ja schon 1991. Berliner Mauer gibt es ja da nicht mehr.
Die Sowjetunion liegt im Sterben.
Die Sowjetunion gibt es auch nicht mehr. Und ja, passend wird dann eigentlich auch das DERG-Regime 1991 gestürzt.
Mhm. Und das ist ja spannend daran, dass dort eben auf der einen Seite die Eritreische Volksbefreiungsfront beteiligt war, aber die hat dann zusammengekämpft mit verschiedenen äthiopischen Rebellengruppen und die haben eben das Mengistu-Regime gestürzt. Und dann hat sich dann auch die komische Koalition gebildet, oder, in Äthiopien.
Ja, genau. Die sogenannte, oder die abgekürzte EPRDF. Das Aha. ist die Revolutionäre Demokratische Front der äthiopischen Völker.
Es klingt immer so wahnsinnig gut, die Namen.
Ja. Also ein sicher spannender, sehr spannender Aspekt ist, wo an der Macht ist, an der absoluten Macht, seit eben dem 1991.
Mhm.
Also, und auch immer noch, also der Heiland Abiy Ahmed, der jetzt da Präsident ist von Äthiopien, der kommt eigentlich genau auch aus dem Kuchen. Und eben die Revolutionär-Demokratische Front, das ist eigentlich so ein Potpourri, aus vor allem vier grossen Parteien, zum einen von der OPTO, also von der Demokratischen Organisation des Oromo-Volkes. Das ist eben eigentlich so dann halt die Partei von den Oromos, wo der Abiy Ahmed abstammt. Dann die Nationaldemokratische Bewegung der Amharen, das ist eigentlich die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Äthiopien, die Amharen. Amharisch ist auch die offizielle Amtssprache ja, auf Bundesebene. Das ist ja, da kommen wir ja vielleicht auch noch dazu, da der komische Ethno-Föderalismus, den sie haben. Dann die Demokratische Front der südäthiopischen Völker und die Volksbefreiungsfront von Tigre. Tigre, das ist ja vielleicht irgendwie bei dem Konflikt mit Eritrea auch noch spannend. Tigre ist eigentlich so, dass eine nordäthiopische Region, die eben an Eritrea grenzt. Also es gibt auch ein Volk, das Tigre heisst. Und es gibt, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, es gibt in Eritrea gibt es auch noch ein Volk, das Tigre heisst, mit E geschrieben und nicht Tigre mit AY. Und die sind da, also die sind sprachlich sehr verwandt. Aber sie sind nicht zu verwechseln miteinander.
Okay.
Das sind zwei verschiedene Völker anscheinend.
Und spannend jetzt an dieser neuen Koalition dort, die in Äthiopien an die Macht gekommen ist, dass sie eigentlich in dieser eritreischen Volksbefreiungsfront ein Hockey gegeben haben, um einen eigenen Staat zu gründen. Das haben die auch gemacht. Sie haben aber zuerst noch ein Referendum durchgeführt, also eine Volksabstimmung, ob man jetzt unabhängig sein oder nicht. Es ist von der UNO überwacht worden. Und das hat 1993 stattgefunden. Und das offizielle Ergebnis ist, dass 99,83% für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Also das ist ja fast 100%. Ein nordkoreanisches Ergebnis, aber da kommen wir später noch dazu. Nein. Ja, und dann hat sich der Staat gegründet. Das war eigentlich das erste Mal, dass Eritrea so ein unabhängiger Staat war. Das Problem war, dass sie gerade mal ziemlich schnell mal angefangen haben, mit allen Nachbarn das Länder an, über Grenzziehungen streiten. Das hat sie nicht so lieb gemacht in der Region. Und das hat eben gipfelt 1998 im Grenzkrieg mit Äthiopien. Ja, vielleicht eine wichtige Figur ist in diesem Zusammenhang der Isaias Afewerki. Der ist bis heute noch der Präsident oder der Diktator von Eritrea. Der ist eigentlich seit 1970 ist der in der Volksbefreiungsfront gewesen. Und ist also tief verwurzelt in dem Unabhängigkeitskampf sozusagen. Und seit dem 24. Mai 1993 ist er Staats- und Regierungschef in einer Person. In Eritrea gibt es ein Einparteiensystem. Offiziell handelt es sich lustigerweise immer noch um eine Übergangsregierung. Das ist eigentlich schon 25 Jahre her. Die haben 1997 gegen die Verfassung verabschiedet, aber die ist bis heute nicht in Kraft getreten. Es sind auch immer wieder freie Wahlen versprochen worden, die es nie gegeben hat. Es gibt keine Pressefreiheit. Also es ist so ein bisschen, wenn man jetzt das mal so ein bisschen bewerten, hat man so ein bisschen den Eindruck, als würde die Partei oder die Afewerki eigentlich den Konflikt mit Äthiopien als Vorwand brauchen, um quasi einen permanenten Ausnahmezustand irgendwie aufrechtzuerhalten, oder? Mhm. Auch in Äthiopien hat bis vor kurzem noch den Ausnahmezustand gehalten. Und der Abi hat den beendet.
Ja, der Abi, aber das ist ja wie gesagt so ein Oromo. Und das finde ich eigentlich auch noch spannend, weil in Äthiopien gibt es ja, also gibt es das Volk eben von den Tigres, die machen 6% von der Gesamtbevölkerung aus in Äthiopien, sind aber, wie das ja so in vielen Ländern so noch ist, die sind eigentlich immer recht, also an den Schalthebeln gewesen, ja, von dieser Macht oder auch an den Schalthebeln eben von dieser revolutionär-demokratischen Front. Das sehen, also das sehen jetzt eigentlich so viele Beobachter von Äthiopien so ein bisschen auch als etwas also intern befriedend, dass jetzt auch mal die Oromos sozusagen einen Präsidenten können stellen. Was ich mich ein bisschen frage, ist, wieso es unbedingt gerade einen Oromo braucht, wo dann mal endlich auf die Eritreer zugeht. Obwohl ja eben anscheinend da die Tigres und die Tigres, also wo es ja eben in Eritrea sehr viel gibt, anscheinend recht enge Verwandtschaft haben. Aber vielleicht hat es ja gerade damit zu tun, dass ja die Region Tigre ist ja dort recht in Mitleidenschaft gezogen worden in dem ganzen Konflikt. Jetzt sind vielleicht sind die emotional dort natürlich noch ein bisschen anders verwundet als vielleicht eben die Oromos, die dann eher so in Zentraläthiopien daheim sind.
Ja, für mich sind so Stammeszugehörigkeitsfragen auf den ersten Blick kann man schon ein bisschen befremdlich, aber da denke ich manchmal so ein bisschen an die Bundesratswahlen, wo da man nur noch ein halbes Jahr darüber diskutiert wird, ob es jetzt ein Tessiner muss sein oder ein Welsch oder eine Frau. Also von dem her
haben wir auch ein bisschen unsere Stämme.
Ja, das ist wahrscheinlich ein vergleichbar mit dem.
Aber eben, das ist etwas, was ich eigentlich immer noch frage, eben, was das denn inwiefern das dann eigentlich viel wird verändern. Also ich meine, aber der hat jetzt auch mal irgendwie 4 Monate Gestaltungszeit gehabt, also schon mal, würde sagen, grosses erreicht, das ist ja nicht schlecht, kannst du mal sozusagen über den Schatten springen und eben irgendwie da die 1500 Schneuz vielleicht auf Eritrea geben.
Er tut ja auch im Inlandraum ziemlich auf, oder?
Ja, also, anscheinend mit, ja, was Korruption und so weiter anbelangt.
Ja, und er hat irgendwie in seiner Antrittsrede den Fehler von der früheren Regierung eingeräumt, was so ein bisschen für Schockzustände gesorgt hat. Ich glaube, das war ein absolutes Tabu. Mhm. Er hat viele politische Gefangene freigelassen. Opposition, teilweise im Exil im Ausland, ist er zum Dialog eingeladen.
Mhm.
Sogar als Terrororganisation gelistete die Oppositionsgruppen, die gewalttätig sind, hat er eingeladen, so Gespräche und so, was ist schon... Also sehr weitgehend, dass er da macht. Bis jetzt ist halt viel Reden und so und Ankündigen, aber es klingt doch durchaus spannend.
Anscheinend hat er ja doch auch schon ein paar Attentate überlebt.
Ja,
Attentatsversuche
zumindest. Genau, eben so Sachen sind natürlich nicht... gehen natürlich nicht einfach so ohne Nebengeräusche von der Stadt. Im Juni hat es irgendeinen Anschlag gegeben, wo er... eine Rede gehalten hat in Addis Abeba, wo 150 Menschen verletzt worden sind und zwei gestorben. Was auch noch ein bisschen spannend ist, er hat eine Kabinettsumbildung vorgenommen im Mai und er hat so ein paar alte Campen von der IPRDF-Koalition, die dort seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten dabei sind, hat er dort ausgewechselt.
Mhm.
Also der schafft sich auch gerade ein bisschen Feinde, habe ich das Gefühl.
Ja, ich frage mich auch, also weißt du, wie viel Kompetenz da, also wie viel Kompetenz so einer dann eigentlich auch sich kann erarbeiten. Also der Vorgänger, bei dem ist ja eben häufig gesagt worden, dass der eigentlich mehr so eine Art Marionettenpräsident war, also dass der einfach so vorausgeschoben worden ist und eigentlich dann eben so eine Art die Regierungsarbeit oder sozusagen die Entscheidungen halt eben in dem ganzen EPRDF-Sumpf halt gemacht worden sind. Das finde ich eigentlich vor allem noch erstaunlich, ja? Also dass so etwas überhaupt möglich ist. Also ich habe mal, jetzt anscheinend ist da die EPRDF, die sind brutal strukturiert. Also ich meine, das ist ein riesen Netz, wo die wirklich landesweit bis auf kommunale Ebene, anscheinend auch bis auf Betriebsebene, also die haben auch so, also ich stelle mir das so also vor wie so ein Parteibüro in Betrieben, also so à la, ja, so wie so etwas Gewerkschaftliches. Also dass die eigentlich sogar eben so Parteiorganisationen auf Betriebsebene auch haben, also nicht nur auf kommunaler Ebene. Also ich meine, ich glaube das ganze Land ist einfach so völlig durchtrieben von dem ganzen Parteiallianz-Ding.
Mhm. Ja, die sind ja fast 30 Jahre an der Macht, oder? Ohne abgelöst worden zu sein.
Ja, also ich stelle mir das so, klar, eben Eritrea, das ist halt irgendwie wie so eine klare Diktatur, aber ich finde, wenn man sich eigentlich eben so das Äthiopien irgendwie seit 1971 anschaut, also es kommt mir irgendwie auch vor wegen der DDR.
Ja, das habe ich auch noch gelesen, es hat aber seitdem keinen friedlichen Machtwechsel mehr gegeben, oder?
Mhm.
Also seit dem Sturz vom Haile Selassie. Es ist eigentlich nie jemand abgelöst worden, jetzt durch eine Wahl oder so.
Ja, und dort finde ich das einfach noch eine krasse Entwicklung. Ich meine, das ist so, als hätte irgendwie der Honecker irgendwie in den besten Zeiten einfach mit irgendwie mal das Gefühl gehabt, ich weiss doch auch nicht was. Jura Mauer braucht es nicht mehr. Oder
ja, oder wenn der Kimi zu irgendwie sein Land auftut, als Internet einführen in Nordkorea.
Das Internet mal auftun.
Das Internet mal auftun. Ja, im August findet offenbar Parteitag statt. Also von dieser Koalition, ich weiß schon nicht, wie sie heisst.
IPRDF.
Von dieser IPRDF. Und ich glaube, da geht es darum, dass er so seine Macht kann festigen kann. Weil eben, er hat eben, wie schon gesagt, viele alte Kader quasi vor den Kopf gestossen. Und ob die sich einfach so kampflos zurückdrängen lassen, das ist so ein bisschen fraglich. Er hat auch, glaube ich, wirtschaftlich viel vor. Also, wenn man jetzt mal die Lage anschaut von dem Äthiopien und von dem Eritrea, die sind gerade vis-à-vis von Saudi-Arabien und Jemen. Also, und von all diesen Golfstaaten. Und offenbar haben die dort schon Geld akquiriert in die neue Regierung. Irgendwie aus den Emiraten. Mhm. Die haben ihm 3 Milliarden Dollar versprochen. Und das wird so ein bisschen auch im Land selber offenbar so als politischer Erfolg angeschaut. Die Frage ist halt eigentlich, wie nachhaltig die Veränderung ist, oder? Das ist noch schwierig zu sagen.
Also vor allem auch, also eben, Veränderungen hat es ja schon manchmal gegeben, wie Eritrea zum Beispiel, könnte man ja auch noch aus, eben gerade aus dem Unabhängigkeitskrieg, das war ja auch mal so eine Sehnsuchtsort gewesen, irgendwie da im Westen, eben die grosse Unabhängigkeitsbewegung, die man unterstützt hat und da wird ein ganz neues Land und eine ganz neue Gesellschaft irgendwie. Mhm. Entwickelt. Das hat ja dort dann am Anfang auch so noch ganz, ganz frei ausgesehen und
so
basisdemokratisch und weiss doch auch nicht was alles.
So hat man auch mal über Gaddafi geredet.
Es geht ja auch halt sehr schnell hinten raus. Mhm. Oder in Tansania gibt es auch zum Beispiel jetzt einen neuen Präsident, den Bulldozer.
Der Bulldozer.
Sein Übername.
Sympathisch.
Also so heisst er, weil er irgendwie anscheinend in seinem Ministerium schon recht einmal aufgeräumt hat. Jetzt ist Präsident und der räumt auch recht auf, so was Korruption anbelangt und hat so ganze Hafenministerien ausgeräumt und dort dann endlich mal geschaut, dass die irgendwie richtig arbeiten. Aber bei dem hört man jetzt auch schon immer mehr, dass er einfach so ein bisschen sehr direkte und manchmal dann auch Zeug rauslässt, die dann plötzlich auch sehr autoritär tönt gegen Minderheiten, gegen Homosexuelle, Gewaltstrafen oder
so Auspeitschung und so Scheiß
oder? Zum Beispiel. Ja, wo man sich dann irgendwie auch wieder fragt, so ich weiß auch nicht. Hat sie jetzt irgendwie ins Hirn geschissen oder nicht? Also was ist passiert?
Ja, aber das ist ja in Afrika all die alten Herrscher, die so dort so nach der Unabhängigkeitsbewegung dort, also sind ja viele Länder, sind so in den 50er, 60er, teilweise noch in den 70er Jahren unabhängig geworden von der europäischen Kolonialmacht. Und da gibt es ja jetzt ja eine Reihe von sehr alten Männern gegeben, und teilweise gibt es die immer noch, aber die werden immer weniger. Mhm. Und das sind ja früher alles mal so Freiheitskämpferhelden gewesen. Also sogar der Mugabe war mal ein Held gewesen, oder? Und dann nachher irgendwie 30 Jahre lang so ein Volk knechtet.
Ja, und das ist halt auch, also ich glaube jetzt, also rein generell auch für die psychische Gesundheit ist glaube ich, die Halbwertszeit halt einfach relativ kurz, wenn du in so einer Umgebung politisch tätig bist und dann noch irgendwie eben so ein Land eigentlich umfliegen. Ich glaube, es geht einfach nicht lang, bis du einfach sehr paranoid bist. Also ja, gut, eben 4 Monate und ich weiß auch nicht, wie viel Anschlags für sich.
Ja, kommt dazu, der Typ ist jetzt irgendwie 41, oder? Also so extrem jung, da muss sich auch nicht überlegen, was machst du die nächsten 30 Jahre, oder? Also da kann man sich vieles ausdenken.
Weiß nicht, ja. Bist du auch tot im Exil oder Diktator am Schluss?
Genau. Ja, um auf einen Konflikt zurückzukommen, oder jetzt besser gesagt also auf den Frieden zwischen Eritrea und Äthiopien. Was man sich so ein bisschen gefragt hat, wo man das gehört hat oder wo da die Bilder gekommen sind, wie sich die beiden Staatschefs so umarmt haben am Flughafen, ist so ein bisschen gewesen, was ist eigentlich im Isaias Afewerki, also im Diktator von Eritrea, sein Interesse an dem Frieden, oder? Weil der, kommt, wie gesagt, ist der tief verwurzelt in dem ganzen Revolutionsgeschmäus und so. Und der Kriegszustand mit Äthiopien oder der Konflikt mit Äthiopien ist auch ein Grund gewesen für ihn, zum intern argumentieren, dass es eben permanenten Ausnahmezustand gibt, dass es keine Demokratie gibt, dass es eine Übergangsregierung gibt seit irgendwie 25 Jahren. Mhm. Und das verliert er ja alles, wenn er jetzt Frieden schließt, oder? Also es sind sich eigentlich alle Experten sind so ein bisschen einig, dass es eigentlich gegen das Interesse ist vom Afewerki. Ich habe noch mal mit einer Expertin geredet von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und sie hat so gesagt, ja, das Einzige, was er eigentlich machen kann, ist, dass er sich jetzt irgendwie zum Anführer von dem Wandel macht, oder? Mhm. Und dann kann ich Kontrolle darüber behalten, wie schnell sich Eritrea wirklich öffnet und so. Ja, Also, wenn ich jetzt in Eritreer wäre, ich glaube, ich würde euch, wenn es nicht so traurig wäre, ich kann lachen, wenn ich würde hören, dass jetzt der Diktator, der seit 25 Jahren der Macht ist, soll der Anführer vom Wandel werden.
Mhm.
Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, das dürfte holprig werden. Ja, vielleicht ist es einfach altersmilde.
Ja.
Oder leichte Demenz, ich weiß es nicht. Ich darf es sowieso.
Mensch, zeigt uns an.
Wir, hä?
Genau. Das Eritreas Mordkommando vor der Tür.
Uh-huh.
Nein, ein wichtiger Punkt in Eritrea ist immer der sogenannte Nationaldienst. Also wenn man so ein bisschen Debatte über die Asylgeschichte, wo ja die Eritreer in der Schweiz eine ziemlich grosse Rolle spielt, ein bisschen verfolgt hat, dann hat man das sicher schon mal gehört, der Nationaldienst in Eritrea. Das ist eigentlich quasi wie so eine unbegrenzte Dienst, der entweder militärisch ist, aber auch zivil.
Mhm.
Also die Regierung sagt eigentlich, der dauert 18 Monate, aber so Berichte von Amnesty International und so, die reden von 10 bis 15 Jahren und es gibt Leute, die sogar mehr als 20 Jahre dort in dem Nationaldienst irgendwie gefangen sind, sozusagen. Wobei man wieder da muss sagen, also in Eritrea gibt es überhaupt keine unabhängigen Beobachter oder irgendetwas. Also das ist unmöglich in dem Land. Das sind alles eigentlich so ein bisschen Augenzeugenberichte, oder?
Ja.
Wo man nicht so genau weiss, was ist das? Also ja, wahrscheinlich ist es plausibel, dass es länger als 18 Monate dauert, wenn das irgendwie jeder zweite Eritreer erzählt.
Etwa die mal parlamentarische Delegation aus der Schweiz.
Ja, das
darf man nicht unterschätzen.
Aber was auch noch spannend ist, ist, dass der Nationaldienst ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Aber die Leute werden irgendwie quasi versklavt, ist das ein bisschen sehr gesagt, sie kommen 10 Dollar über pro Monat. aber sie können sich, also das lenkt, also kann ich mir sagen, lenkt es so knapp zum Überleben, aber du kannst natürlich irgendwie ein Vermögen aufbauen oder irgendwie zukunftsgerichtete Familie gründen, weißt du gar nicht was, du wirst Rente in deiner Familie irgendwo ins Land geschickt, schaffst irgendwie auf dem Bau oder in der Mine oder im öffentlichen Dienst und so oder eben im Militär. Und der Nationaldienst, der gründet ja auch tief in dem quasi permanenten Kriegszustand, oder? Das ist so wie eine, wie soll man dem sagen, das ist so wie so eine permanente Mobilmachung von der Bevölkerung, oder? Im Dienst vom Staat, der von uns bedroht ist. Und das ist ja auch wieder ein Punkt, wo wegfällt, wenn jetzt der Frieden geschlossen wird, oder? Da wird sich dann zeigen, ob es im AfW-Werk gelingt, den Nationaldienst in dieser Form aufrechtzuerhalten oder ob es da wirklich auch macht, so ein bisschen Widerstand gibt von der Bevölkerung.
Aber wie schätzt man das eigentlich ein? Also, dass eigentlich wie so die Workforce wirklich gebraucht wird vom Staat oder dass das mehr dann auch so ein Beschäftigungsprogramm ist?
Es ist beides. Also es sind natürlich
billige. Also, einfach so ein Stil, wo hast du keine Zeit zum Revolutionieren.
Ja, klar, du bist natürlich. Du hast einen Grund, so die Leute irgendwie unter Kontrolle zu haben, um sie auch einzusperren, um sie irgendwie in einen anderen Landesteil schicken und so, aber du hast natürlich auch billige Arbeitskräfte.
Ja, jetzt ist ja eben in der Schweiz, also es gibt ja einige, ich weiß gar nicht, wie viele Eritreer eigentlich in der Schweiz sind momentan.
Etwa 25'000.
Aber genug also viele, dass sie sichtbar sind, dass sie, ja.
Also ist die grösste Bevölkerungsgruppe aus Afrika in der Schweiz.
Ja.
Mit Abstand.
Genau, jetzt sind die da und jetzt ist eben immer wieder die Thematik, also eben kann man die irgendwie wieder zurückschieben, abschieben, sind die irgendwie schutzbedürftig und da hat man ja eigentlich auch nur recht unqualifizierte Informationen und sehr unqualifizierte Meinungen. Also eben irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen das rechte Spektrum, wo das Gefühl hat, das ist eigentlich alles kein Problem, das ist ein sicheres Land, Punkt. Wo dann auch irgendwie noch gedeckt wird, eben so ein bisschen von diesen Eritrea-Sympathisanten, eben wie heisst er schon wieder?
Du meinst den Frauenarzt aus Wettigen? Toni Lopfer.
Frauenarzt aus Wettigen. Das ist also der Honorarkonsul von Eritrea. Ja, wo du irgendwie auch nicht so wirklich weißt, was selbst dem glauben, der ist ja immer wieder mal in den Medien. Da mit dem, also das ist der mit dem grauen Rossschwanz und der roten Brille. wo ja auch eigentlich permanent von sich geht irgendwie, das ist eigentlich ganz ein tolles Land und da auf Wecki, das ist eigentlich auch ganz ein toller Typ, das, da brauche ich einfach Zeit.
Ja, ja, ich finde, das ist das grosse Problem in dieser Diskussion. Es weiss es einfach nicht mehr so wirklich, oder? Mhm. Es hat ja mal, wie du schon angesprochen hast, die Politiker gegeben, die mit dem Toni Locher zusammen auf das Eritrea gereist sind. Unter anderem die ehemalige Aargau-Grüne Regierungsrätin Susanne Hochhuli, die nebenbei in Reitno wohnt. Das ist ein Dorf neben Triengen. Ne? Kann man noch schnell ein Triengen hier reinbringen. Nein, und die hat dir erzählt, sie hätte sich frei bewegen in dem Asmara und in dem Eritrea. Es sei alles absolut kein Problem gewesen und bla bla bla.
Das ist ja gewaltig.
Und der Herr Eschi hat das auch gesagt, der Thomas Eschi von der SVP, der auch dort war. Und ich habe ehrlich gesagt wirklich ein bisschen Mühe mit so Berichten. Ich meine, du bist auch im Iran gewesen. Die haben es auch nicht an den Kran aufgehängt gerade, oder?
Nein. Ja gut, im Endeffekt, also wenn du Gast bist, weiß auch nicht.
Ja.
Aber kannst du dich auch in Guantanamo frei bewegen, wenn so der Rahmen irgendwie gesetzt ist.
Ja, ich finde das halt, ehrlich gesagt, ja, ich bin jetzt da gewesen. Ich meine, immerhin sind es da gewesen. Also das muss man schon auch respektieren. Wir reden jetzt auch über das Land, ohne dass wir da gewesen sind. Wir beziehen einfach irgendwie unsere Informationen aus, irgendeinen Bericht und so. Mhm. Aber jetzt irgendwie mal eine Woche dorthin gehen, ich weiß gar nicht, wie lange sie sind, wenn es auch 2 Wochen gewesen sind. Und sich da irgendwie ein Urteil bilden über die, wie das dort funktioniert politisch und gesellschaftlich, wie die Strukturen sind und so, das finde ich schon ein bisschen gewagt, ehrlich gesagt. Aber wenn wir als Weissbrot dort ein bisschen frei rumlaufen.
Ja, das ist schon eher schwierig, ja. Also ich meine, ich würde es mir ja nie anmassen, wegen 2 Wochen Iran-Reise. Also ich meine, da hast du noch genau gleich viel Ahnung über das Land. Also was jetzt vielleicht Politik und so Zeugs anbelangt wie vorher. Du hast einfach ein paar Dudes dort getroffen, vielleicht.
Ja.
Und ein paar, weiß auch nicht was, Sehenswürdigkeiten angeschaut.
Ja, und
aber mir ist das auch nicht passiert.
Man kann auch mit den Leuten reden, oder? Und das gibt einem sicher irgendeinen gewissen Eindruck, aber das ist halt. Also, wie man jetzt eine systematische Unterdrückung erkennen, indem man durch eine Stadt durchläuft und das passiert, das ist ja nicht so was. Würden dort die Leute öffentlich irgendwie auspaged und an Handschellen jetzt auf Baustelle geführt oder weiss doch auch nicht was. Mhm. Also das ist ja auch eine naive Vorstellung von Unterdrückung auf eine Art. Also das ja, ist ja.
Also ja, du könntest auch in die Schweiz reisen und ein paar Leute fragen, ob sie irgendwie Nazi-Gold für, ich weiß auch nicht, irgendeine Bank-Safe haben. Ich habe keinen getroffen. Stimmt auch nicht.
Ja. Ja, nein.
Also gleich hole ich Angehensweise.
Ja, auf jeden Fall, zurück zum Asyl zu kommen, lange ist es so gewesen, dass schon nur die Einberufung oder die drohende Einberufung in den Nationaldienst als Asylgrund gegolten hat. Und das hat sich jetzt geändert. Es hat jetzt gerade Anfang Juli ein Urteil gegeben vom Bundesverwaltungsgericht, wo besagt, dass die Wegweisung aus der Schweiz sozusagen, also die Ausschaffung, zumutbar sei, selbst wenn eben die Einberufung in den unbegrenzten Nationaldienst droht.
Aber die Einberufung, also bekommt die nicht sowieso jeder?
Nein, das ist mega willkürlich. Also,
aha, das kann einfach so passieren.
Ja, das kann einfach so oder passieren. Es kann sein, dass du noch eine Woche musst und der andere muss 25 Jahre fest sein. Aber so berichtet das einmal die.
Das ist nicht so milizmässig wie bei uns. So einfach jeder geht mal die Aushebung.
Nein, ich glaube, das ist nicht so organisiert. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt läuft mit den Einwohnerkontrollen und so. Ob das so zuverlässig ist wie bei uns.
Na gut.
Und bei uns gehen dann sogar ein paar auf die Lappen.
Mhm.
Ja. Ja, und eben, der Toni Locher, der ist irgendwie als junger Bursch, hat der so zum harten Kern von Zürcher Drittweltaktivisten gehört.
Mhm.
Und die haben sich begeistert für die eritreischen Guerilla-Kämpfer. Er hat ein schweizerisches Unterstützungskomitee für Eritrea gegründet. Und ist 1977 das erste Mal dorthin gereist. Und später hat er den ist mit 2 Lastwagen dort hingegangen zu den Guerillas und hat Guerilleros und hat denen Güter gebracht, was auch immer.
Kalaschnikows.
Das wollte ich jetzt nicht unterstellen. nein, wahrscheinlich auch Essen und so, Kleider, ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen, ich habe da ein interessantes Porträt gelesen in der NZZ. Er sagt jetzt, dass für ihn der Alfred Werki ein Vorbild war, sei und so, also quasi ein afrikanischer Che Guevara. Und ja, ja. Und also der Eindruck halt offenbar bis heute noch. Also er ist ja wirklich, also du kommst eigentlich nicht um ihn herum, wenn du, also wenn du willst, in dieser Reise kommst du glaube ich nicht um ihn herum, weil du kannst nicht einfach so nach Eritrea reisen. Also die Politiker, die sind alle über den Locher dort gegangen. Und selbst wenn du eine Auskunft willst über Eritrea, kommst du kaum um ihn herum. Und er ist ziemlich eine problematische Auskunftsperson, also er eben so eine enge Verbindung hat zu der Regierung.
Ja. Also ich könnte jetzt nicht einfach auf Asmara, oder?
Ich glaube, das ist nicht so einfach, nein.
Schade.
Wärst du gerne gegangen, oder
was? Ja, da gibt es anscheinend spannende italienische Architektur. So
italienische, oder was?
Italienischer Modernismus.
Ja, das ist schön.
Ja.
Das ist wirklich schön.
Leider schön, ja.
Das ist leider schön.
Ja, aber gut, ich meine, das ist ja irgendwie, eigentlich ist ja das immer das Problem, aber gerade wenn es um Migration geht, meistens halt so von der Informationsbasis einfach halt eben so recht unqualifiziert. Wobei, gut, nein, bei anderen Ländern kannst du es vielleicht noch eher also einschätzen, ja, oder wenn es dann halt tatsächlich irgendwie Krieg ist.
Kannst du eigentlich sagen,
nicht einfach irgendein Krieg, Regime. Oder? Ja, dort ist es auch einfacher einzuschätzen.
Und ich glaube auch bei Nordkorea würde es niemand abstreiten, obwohl es auch dort, da gibt es auch keine NGOs, also, das muss man auch mal ehrlich gesagt sagen. Da gibt es auch die Horrorberichte von Arbeitslager und so, die wirklich extrem brutal münden sein, wenn man einen Bericht von Leuten gehört, die sagen, sie seien dort eingesperrt sind, aber das ist unüberprüfbar. Keine Chance, das zu überprüfen.
Ja. Eben, da gibt es ja auch wieder die Argumentation, also das kannst du natürlich immer bringen, oder? Dass dann, also das sozusagen wie all die Eritreer, die lügen halt einfach, die hier ankommen.
Die wollen
also,
ja hierher kommen, die wollen ja unser Geld.
Ja, die wollen ja eigentlich einfach hierher kommen. Also jetzt rein von der Taktik, ja, würde ich auch ein bisschen übertreiben. Jetzt so vom rein so, ist ja ein zielorientiertes Verhalten. Kommst du ja nicht hierher und sagst, hey, ach, so schlimm ist es auch wieder nicht. So.
Ah, ja.
Ist zwar scheiße, aber naja.
Nein.
Ich könnte jetzt auch wieder zurück, aber ich würde lieber gerne da bleiben, natürlich.
Mhm.
Ja.
Ja, du, ich.
Aber das, ja, man kommt dann halt irgendwie dort wieso nicht weiter. Aber in dieser Diskussion.
Ja, also ich meine, also,
wie schlimm ist es und was heisst denn schlimm und.
Also was man kann sagen, ist natürlich, es ist keine Demokratie, es gibt kein Parlament, es gibt keine unabhängige Justiz. Also es ist sehr plausibel, dass es auch Willkür gibt bei Bestrafungsmassnahmen.
Mhm.
Also das ist ja eigentlich so ein kleines Kennzeichen von so Ländern, oder? Dass irgendwelche Leute verschwinden. Es gibt auch Beispiele von ehemaligen Leuten, die in der Führungsriege waren, die Sachen wollen verändern oder einfach verschwunden sind, einfach nicht mehr aufgetaucht sind. Also, also es gibt sicher politisch verfolgte Menschen in einer Diktatur. Also es gibt ja glaube ich keine Diktatur, wo kein Menschen politisch verfolgt, oder? Die Frage ist halt auch, ob jeder eins von diesen Eritreer politisch verfolgt ist, oder? Oder das ist ein Ding von der Diskussion, das andere ist halt, ist der Nationaldienst quasi Zwangsarbeit, oder? Und nicht zumutbar, weil Zwangsarbeit ist schon verboten. Ja, das ist halt, also die Frage kann ich auch nicht beantworten. Die
werden wir heute auch nicht ausdiskutieren.
Nein, aber ich finde halt einfach so zu sagen, ich gehe jetzt mal in diesen 2 Wochen und sage dann nachher, ja, das ist alles voll easy, es ist mega schön dort. Die Leute sind mega nett, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand unterdrückt wird. So haben sie es ja natürlich nicht gesagt, das muss man auch fairerweise sagen, aber ja, ich finde es gleich schwierig, ehrlich gesagt. Also eben, es ist ja zu hoffen auch für die Eritreer, dass es jetzt eine gewisse Öffnung vom Land gibt, dass sich die Menschenrechtssituation verbessert hat, dass sich auch die Wirtschaft klar verbessert durch eine Öffnung. Ja, aber ich glaube, so schnell geht das nicht, dass man kann sagen, all die Eritreer, die jetzt da sind, die kann man jetzt zurück auf Asmara fliegen. Das wird nicht passieren.
Und was passiert eigentlich mit unserem lieben Abi?
Abi?
Habib.
Hey, was wird passiert?
Weiss die Welt.
Ich glaube, der wird so in 30 Jahren bekannt sein als der blutigste Diktator von Afrika.
Ja, wäre gut möglich. Meinst du, er wird mal noch... Gibt es mal eine Abi Ahmed-Statue eventuell?
Ja.
Grosse Heilsbringer.
Grosse Führer.
Aha, so. Ja. Im negativen Sinne.
Ja. Nein, es ist...
Wer weiß.
Also ich
bis jetzt tönt er recht so bei Sinnen, oder? Also tönt nach einem ganz vernünftigen Typ.
Ich sage es noch einmal, der Gaddafi, der hat revolutionäre Bücher geschrieben. Als junger Mann. Nein, das muss man ja nicht gerade immer alles unterstellen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ja nicht so wahnsinnig viel von Afrika Ahnung. Aber ja, also ich finde, bevor man jetzt hier irgendwie den Obama ausruft von Äthiopien oder weiss doch auch nicht was, das war auch ein blöder Begriff. Der Obama war auch nicht echt so gut gewesen. Bevor man jetzt irgendwie zum Heilsbringer erklärt.
Gleich wieder Friedensnobelpreis zum
vergeben. Ja, Trump kommt nicht über, oder? Ist ja völlig klar. Nein, ich finde, man sollte eigentlich noch ein bisschen abwarten und das auch irgendwie so ein bisschen bei aller Hoffnung und bei allen Vorschusslorbeeren und bei aller Bewunderung das auch so ein bisschen skeptisch auch betrachten.
Mhm.
Oder bist du völlig begeistert? Hast du schon das T-Shirt
gekauft? Ich bin total. Euphorisch. Als Flugticket schon gut.
Ja. Ja, nein, wie schätzt du das ein?
Was vor allem mit Äthiopien passiert oder so.
Es ist eigentlich auch ein wichtiger Land, muss man sagen. Das sind irgendwie über 100 Millionen Einwohner, oder?
Mhm. Es ist irgendwie noch schwierig zu sagen. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass... Also, ich glaube jetzt, der Event... Also, ja, wird Äthiopien sicher verändern, wird vielleicht auch... möglicherweise Äthiopien vielleicht auch mehr bringen jetzt noch als Eritrea. Da, ich glaube, das ist ja schon auch gerade auch wirtschaftlich und in den Aussenbeziehungen zu anderen Ländern schon auch immer ein Thema gewesen, natürlich. Also der Kriegszustand mit Eritrea, sicher nicht förderlich. Aber ja, ich meine, wie viel das dann wird ausmachen oder wie viel das wird verändern. Ich meine, Äthiopien gilt ja jetzt schon, irgendwie, ich glaube, etwa seit, ich weiß auch nicht, 5 oder 10 Jahren gilt ja das als das Boomland irgendwie von Afrika mit permanenten irgendwie 10%
Wachstumsrate.
Wirtschaftswachstumsrate. Wird anscheinend einfach immer noch alles gefressen vom Bevölkerungswachstum auch. Von dem her, who knows.
Mhm.
Die Frage ist noch so ein bisschen, das gibt es ja auch, aber es hat also die Theorie gegeben, wegen diesen Unruhen, die wir anfangs irgendwie da mal besprochen haben, eben wegen diesen Landnamen, Nomadis Babiba, ist das wieder gekommen, eben, dass eigentlich die ganze Struktur von Äthiopien eigentlich nicht sehr geschickt aufgebaut ist, eben, dass das eigentlich alles so ethnisch separierte, also eine Art föderalistisch geordnet ist.
Wieso ist es denn geschickt?
Also man argumentiert, dass das eigentlich wie so ein bisschen die ethnische...
Der Ethnonationalismus.
Jetzt kommt es da. Ja. Der Ethnonationalismus führt. ja, also so ein bisschen das Problem, das man ja eigentlich immer hat, oder? Zuerst der Stamm und nachher dann das Land.
Mhm.
Dass das eigentlich dann ja sowieso nicht kann funktionieren, aber hankerum, also auf eine Art haben wir ja das hier auch. Wir haben ja auch 4 verschiedene Sprachen und irgendwie, ich weiß auch nicht, die Rätoromanen sind ja auch irgendwie in einem Kanton und Tessiner, die Italienisch reden, sind auch in einem Kanton. Also es ist ja schon irgendwie zu handeln, aber auch wird es eben wird es wieder irgendwie die Wirtschaft dann regeln, ob das ein Erfolg...
Es ist einfacher, so etwas zu handeln, wenn du
wird, oder nicht?
Eine von der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt hast. Das ist natürlich...
Ja, das ist schon so, ja. Also wie bei uns eben irgendwie die Diskussionen, eben welchen Regionen geht es besser und welchen schlechter und wo du Politik mehr Gewicht drauflegst, gerade irgendwie was so Deutsch-Schweizer Mittelland anbelangt, die Diskussionen, die finden in den Regionen von diesen Sprach, also in diesen Sprachregionen auch immer der an, wenn es wirtschaftlich nicht mega prompt. Also das, das ist halt einfach so.
Ja, Bill Clinton hat recht gehabt. Ich sehe Economy Stupid. Ja, dann würde ich meinen, wir haben Ostafrika abschließend erörtert.
Ich würde es auch meinen. Nein, wir sind gespannt, was aus dem Eritrea wird.
Nein.
Und aus dem Äthiopien natürlich.
Nein.
Ja.
Was machen wir nächste Woche?
Ist nächste Woche eigentlich schon wieder, gehen wir schon wieder in die Vergangenheit.
Ja, es wäre nachher.
Ist schon nachher.
Ja.
Ja, dann machen wir das.
Also.
Das Essen lassen, Leute.
Nächste Woche gibt es wieder eine Zeitreise. Bis dann. Ciao zusammen. Das bin ich jetzt gerade auch nicht.
Uff, bringst du uns wieder in die Prädie.